Deutschlandfunk Sportgespräch.
Mein Name ist Andrea Schildke und mein Gesprächsgast Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und weil das so ein sperriger Begriff ist, heißt die Abkürzung kurz UBSKM. Das ist ein Amt, das beim Bundesfamilienministerium angesiedelt ist. Herr Röhrig, nach 10 Jahren verlassen Sie jetzt Ihr Amt. Zeit für uns, Bilanz zu ziehen, auch mit Blick auf den Sport. Die Kirchen standen zu Ihrem Amtsantritt im Fokus, aber wann und warum haben Sie dann auch das Thema sexualisierte Gewalt im Sport in den Blick genommen?
Also nach Amtsantritt habe ich Anfang 2012 sehr schnell den Blick auch auf den organisierten Sport gerichtet, weil im Sport sehr, sehr viele Mädchen und jungen Erwachsenen anvertraut sind und es natürlich auch bekannt war, dass es im organisierten Sport, in Sportvereinen, in Leistungszentren zu sexuellen Übergriffen, zu sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kommt. Und deswegen habe ich damals sehr schnell, das war im Februar 2012, ein erstes Gespräch mit mehreren Präsidiumsmitgliedern des DOSB hier in Berlin gehabt. Und wir haben gemeinsam darüber nachgedacht, wie wir Kinder und Jugendliche im Sport, junge Athletinnen und Athleten besser vor sexualisierter Gewalt schützen können.
Wie haben Sie den Einsatz des Sports für das Thema denn wahrgenommen? Hatten Sie den Eindruck, das ist ernsthaft oder das sind eher Lippenbekenntnisse?
Ich kann natürlich niemals in die Köpfe der Funktionäre und der Verbandsmenschen schauen, aber ich hatte den ganz klaren Eindruck, dass die DOSB-Präsidiumsmitglieder, mit denen ich gesprochen habe und auch die deutsche Sportjugend insbesondere, sehr aktiv werden wollten und wollen, den Schutz von jungen Athletinnen und Athleten vor sexualisierter Gewalt zu verbessern. Und wir haben dann ja auch, oder ich habe mit dem DOSB dann eine Vereinbarung geschlossen, um eine Basis, eine verbindliche Basis für die Verbesserung von Schutz und Hilfe in meinem Themenfeld zu erreichen.
Wir haben 2013 schon einmal ein Sportgespräch geführt zum Thema Kinderschutz im Sport. Damals haben Sie auf die Frage gesagt, wie denn das Thema umgesetzt wird im Sport. Ja, auf Bundesebene bei der Deutschen Sportjugend, die auf Bundesebene eben für das Thema zuständig ist, da tut sich viel. Auch auf Ebene der Landessportbünde. Das Problem sei, das Thema in die Vereine zu bringen. Was hat sich denn daran geändert nach Ihrer Beobachtung? Oder hat sich was geändert?
Also es ist aus meiner Sicht so, dass die Deutsche Sportjugend und einige Landessportbünde, viele Landessportbünde weiterhin sehr problembewusst sind. Auch mehr Spitzenverbände des Sports inzwischen. Aber es gibt noch heute das Problem, dass nur ein kleiner Teil der Ebene vor Ort offensichtlich erreicht wird. Ich schaue ja als Missbrauchsbeauftragte ganz genau darauf, ob der Schutz vor sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt in jeder Dusche, Umkleide, im Turnierbetrieb gewährleistet wird, auch beim Einzeltraining oder in jedem Sommercamp. Und da sind wir leider heute im Jahr 2022 flächendeckend noch lange nicht so weit, wie ich mir das im Jahr 2013 oder zu Beginn meiner Amtszeit vorgestellt habe.
Sie haben gesagt, Sie schauen da drauf, aber haben Sie denn eine Möglichkeit, bei den Vereinen konkret vor Ort tatsächlich hinzuschauen? Gehen Sie da in die Vereine mit Ihrem Team?
Nein, unsere Ansprechebene ist natürlich die Deutsche Sportjugend, aber wir haben auch sehr viel Kontakt mit den einzelnen Landessportbünden und auch mit den Spitzenverbänden, die sich sehr engagieren, um Schutz und Hilfe auf den Weg zu bringen. Ich habe immer einen engen Austausch mit meinem Team gemeinsam mit dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen, auch mit Berlin oder Schleswig-Holstein, wenn ich jetzt nur mal drei Beispiele, es wäre unvollständig sicherlich, gehabt in den letzten Jahren und wir haben uns immer wieder auch auf Fachtagungen in Thüringen zum Beispiel rückversichert, was unternommen wird, was unternommen wird im Bereich der Fortbildung und welchen Unterstützungsbedarf die einzelnen Vereine aber auch haben, um wirklich unseren Anforderungen an optimalen Schutz und beste Unterstützung für betroffene Kinder zu gewährleisten.
Und welchen Unterstützungsbedarf der Vereine haben Sie da ausgemacht?
Die Vereine alleine sind überfordert, starke Schutzkonzepte zur Anwendung zu bringen. Sie brauchen unbedingt Unterstützung. Unterstützung zum Beispiel von spezialisierten Fachberatungsstellen, die in der Lage sind, Präventionsmaßnahmen in einem Verein, egal ob der Verein klein ist oder ob es ein sehr großer Verein ist, zu implementieren und vor allen Dingen den Verein zu unterstützen, die notwendige Kommunikation mit den Eltern, mit den Kindern, mit den vielen Ehrenamtlichen hinzubekommen, dass auch ein Verständnis und eine Haltung, eine positive Haltung für besseren Schutz und gegen sexualisierte Gewalt ein wichtiger Punkt im Klima eines jeden Vereins ist.
Jetzt haben wir schon viel über Schutzkonzepte gesprochen. Zu einem Kinderschutzkonzept in einem Verein oder im Sport gehört ja zum Beispiel eine Ansprechperson zu haben. Da gehört dazu, Regeln gemeinsam zu entwickeln, zum Beispiel immer das Sechs-Augen-Prinzip mindestens. Es hat kein Erwachsener mit einem Kind alleine im Auto zu fahren oder zu übernachten. Trainer oder Erwachsene sollen ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen, sollen eine Ehrenerklärung unterschreiben und so weiter und so fort. Das gehört alles zu einem Schutzkonzept, so wie es eigentlich gewünscht würde, dass das von den Spitzenverbänden bis hin zu jedem kleinen Verein auch tatsächlich umgesetzt wird. So kleine Vereine werden natürlich ehrenamtlich geführt. Wie können Ehrenamtler das denn überhaupt leisten?
Das ist genau der Knackpunkt. Sie brauchen dafür Unterstützung. Sie brauchen Unterstützung von Ihrem Landessportbund, aber zum Beispiel auch von der kommunalen Ebene. Es wäre wichtig, dass auf der kommunalen Ebene hinreichend spezialisierte Fachberatungsstellen zur Verfügung stehen, die dann einen kleinen Sportverein auch beraten, was zu tun ist. Und zum Beispiel könnte die Kommune, die ein Schwimmbad einem Verein überlässt, oder beispielsweise eine andere Sportstätte, den Sportplatz, auch die Anforderung stellen, dass ein Schutzkonzept zur Anwendung kommt. Und dann könnte die Gemeinde aber zugleich auch den Verein dementsprechend unterstützen. Von alleine werden das die Vereine so nicht hinbekommen. Und ich sehe hier sowohl die kommunale als auch die Landesebene im Breitensport und bezogen auf den Spitzen- und Leistungssport auch den Bund noch stärker in der Pflicht, hier konkrete Unterstützung, auch Ressourcen zur Verfügung zu stellen.
Der organisierte Sport in Deutschland ist ja vertreten durch den Dachverband, den Deutschen Olympischen Sportbund. Und der pocht ja immer auf seine Autonomie. Gleichzeitig sagt er aber, er sei ja nur für den Leistungssport zuständig. Was da in den 90.000 Mitgliedsvereinen an der Basis passiert, das falle dann in den Bereich der Landessportbünde, haben wir gerade schon besprochen. Da seien dem DOSB die Hände gebunden. Welche Auswirkungen hat das denn auch auf den Umgang Ihres Teams mit dem organisierten Sport und auch auf die konkreten Handlungen, die Sie da einfordern können, vielleicht auch?
Die Konstruktion, dass der Spitzen- und Leistungssport beim Bund angesiedelt ist und der Breitensport eher auf Landesebene, macht unsere Arbeit nicht einfacher. Aber wir müssen durch das Dickicht dieser organisatorischen Verflechtungen unbedingt durch. Es kann ja nicht sein, dass der Kinderschutz hier an föderalen Strukturen scheitert. Und wichtig ist, dass alle das ihnen Mögliche wirklich tun. Jetzt haben wir im Bereich des Spitzen- und Leistungssports nach der wirklich wichtigen Safe-Sport-Studie, die im Jahr 2016 veröffentlicht wurde, einen großen Fortschritt im Bereich des Spitzen- und Leistungssports. Ich fand das damals so wichtig, dass das Innenministerium nach Bekanntgabe dieser wichtigen Studie ganz klar gesagt hat, neben Doping, Spielmanipulation und Korruption ist der Kampf gegen sexuelle Gewalt im Sport ein zentraler Punkt für die Sicherstellung von Werten im Sport. Das war wirklich für uns alle eine ganz wichtige Phase, ein Wendepunkt in die richtige Richtung, hat uns viel Rückenwind gegeben. Und da ist es natürlich jetzt wichtig, dass das auch auf die Ebene des Breitensports übertragen wird. Und da müssen alle zusammenwirken. Da sind auch die Jugendämter mit in der Pflicht und die Gemeinden und Kommunen auch.
Sie haben die Studie Safe Sport angesprochen und das Innenministerium vielleicht zur Erläuterung. Das Bundesinnenministerium ist quasi die Instanz in der Bundesregierung, die für die Förderung des Spitzensports zuständig ist. Und diese Studie, von der Sie gesprochen haben, Safe Sport, ist im Jahr 2016 erschienen und war eigentlich die erste Studie überhaupt, die Daten geliefert hat über das Ausmaß von sexualisierter Gewalt im Sport. Da sind Kaderathletinnen und Athleten befragt worden und ein zusammenfassendes Ergebnis vielleicht war, ein Drittel aller befragten Athletinnen und Athleten hat gesagt, ja, wir haben schon mal im Rahmen unserer Karriere eine Form von sexualisierter Gewalt erlebt. Da wurde der Begriff weit gefasst. Es ging von ungewollten Berührungen tatsächlich bis hin zur Vergewaltigung. Und Sie haben jetzt gerade den Breitensport auch angesprochen schon. Da hat es dann jetzt vor kurzem die Studie Sicher im Sport gegeben. 4.400 Menschen haben sich da aus den Vereinen beteiligt. Da waren es knapp ein Fünftel der Vereinsmitglieder, die gesagt haben, ja, sie haben schon mal eine Form von sexualisierter Gewalt erlebt. Da ging es aber auch zum Beispiel um ungewollt zugeschickte Fotos mit sexualisiertem Inhalt. Kann man das so sehen? Ja, der Sport ist Teil der Gesellschaft, also passieren sexuelle Übergriffe auch dort? Oder wie ordnen Sie das ein?
Also die Studien haben die riesige Dimension von sexualisierter Gewalt im Bereich des organisierten Sports offengelegt. Das sind hervorragende Forschungsarbeiten, die jetzt insgesamt natürlich einen stärkeren Handlungswillen und stärkeren Handlungsdruck auslösen müssen auf der Funktionärsebene, bei Hauptberuflichen, bei Ehrenamtlichen und auch bei der Politik, um mehr für Schutz und Hilfe zu tun. Wir haben die Möglichkeit, im Bereich der Vereine und der Leistungszentren, und das ist die Pflicht des gesamten Sports, die jungen Athletinnen und Athleten vor sexuellen Grenzverletzungen, sexuellen Übergriffen zu schützen. Und das kann man durch die von Ihnen ja eben sehr detailliert vorgestellten Schutzkonzepte, durch Regeln im Sport gut umsetzen. Und da müssen sich alle jetzt sozusagen unterhaken und sagen, ja, wir wollen den Sport fördern. Wir sind ja alle begeistert vom Glanz und von der Faszination des Sports. Und der Sport ist so wichtig für eine positive Entwicklung von Mädchen und Jungen. Und wir müssen alles daran setzen, dass sie da natürlich in dem Zusammenhang, wenn sie trainieren, wenn sie tolle Ergebnisse erzielen wollen, egal in welcher Sportart, nicht dann von Trainern, von Ehrenamtlichen oder von Gleichaltrigen auch sexuell belästigt werden. Das ist jetzt das, was in den nächsten Jahren noch enorm vorangetrieben werden muss. Und ich muss mal an der Stelle sagen, ich bin sehr froh, dass zum Beispiel die Sportministerkonferenz im November 2020 oder auch jetzt der Sportausschuss des Deutschen Bundestages in der letzten Legislaturperiode sich intensiv mit dem Themenfeld befasst haben. Das ist jeweils eine gute Grundlage, um hier künftig junge Athletinnen und Athleten besser zu schützen.
Sie haben ja gerade schon gesagt, die Studien haben das große Ausmaß deutlich gemacht, sexualisierter Gewalt, die im Sport da sein muss. Und das liegt ja auch daran, wenn man sich das mal verdeutlicht, von den Kirchen kennen wir ein großes Ausmaß, aber es treiben ja viel mehr Menschen Sport und viel mehr Kinder sind in Sportvereinen als jemals in katholischer und evangelischer Kirche zusammen dort tätig geworden sind. Ermessen wir denn eigentlich dieses Ausmaß oder schwimmen da die Betroffenen sexualisierter Gewalt im Sport eher noch unter dem Radar, weil sich alles auf die Taten in der Kirche konzentriert und der Sport vielleicht eher von seinem positiven Image lebt und das auch vorhandene Ausmaß sexualisierter Gewalt gar nicht so wahrgenommen wird?
Also ich glaube, Sie liegen in Ihrer Einschätzung da richtig und ich folge Ihnen da. Bezogen auf die Kirchen ist es natürlich so, dass die in einer moralischen Flughöhe unterwegs sind, die wirklich die Krise der Kirche offenbart, wenn man die Verkündung sich vor Augen führt und dem, was Kindern tatsächlich angetan wird. Im Sport ist tatsächlich bisher hat es einen großen Skandal in Deutschland, der die Sportwelt und die Öffentlichkeit tief erschüttert hätte, nicht gegeben, obwohl ich ja der Meinung bin, dass der sexuelle Missbrauch, der bekannt geworden ist im Turnverband Thüringen, im Sportverein Weimar, da waren 15 Mädchen betroffen, bundesweit hätte noch stärker aufrütteln müssen. Und wie gesagt, man muss sich wirklich die Frage stellen, ob wir als Gesellschaft oder die Politik insgesamt dem Sport gegenüber zu zurückhaltend ist, gerade vielleicht, wie eben schon gesagt, wegen der Faszination des gesellschaftlich hochrelevanten Sports. Und da ist vielleicht ein Umdenken dringend erforderlich.
Was können Sie denn in Ihrem Amt oder was kann das Amt des oder der UBSKM denn da tun, um dieses Umdenken zu forcieren noch?
Zum Beispiel fand ich sehr wichtig, dass die von mir 2016 eingesetzte unabhängige Aufarbeitungskommission ein öffentliches Hearing im Jahr 2020 durchgeführt hat. Das hat, glaube ich, nochmal für den politischen, gesellschaftlichen Diskurs nochmal viel Energie und Rückenwind gegeben. Und wir wollen und arbeiten eng zusammen mit Athleten Deutschland, mit dem Verein von Leistungssportlerinnen und Sportlern, die sich gegen jede Form von interpersoneller Gewalt wenden. Und ich finde zum Beispiel wichtig, und da unterstützen wir auch, dass da jetzt eine Anlaufstelle für Betroffene aus dem Spitzensport zunächst jetzt zeitnah eingerichtet wird. Also wir arbeiten mit Betroffenen zusammen über die Aufarbeitungskommission, aber auch mein Amt selbst. Und wir arbeiten mit den Athleten Deutschland zusammen. Und ich gehe immer wieder oder bin immer wieder in die Sportministerkonferenz gegangen und ich gehe fest davon aus, dass meine Nachfolge an der Stelle auch auf jeden Fall voll aktiv sein wird.
Sie haben die Betroffenen erwähnt. Sie haben ja selber seit 2015 einen Betroffenenrat bei Ihrem Amt angesiedelt. Das sind 18 Menschen, die in verschiedenen Bereichen sexuelle Gewalterfahrungen gemacht haben und von denen Sie sich beraten lassen. Im Sport beginnt es jetzt ganz langsam. Da haben sich zwei Betroffenenräte konstituiert, einer bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, dem Dachverband des Pferdesports, der andere beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Wie wichtig ist denn Betroffenenbeteiligung generell und vor allem im Sport?
Also ich freue mich erstmal über jeden Fortschritt bei Betroffenenpartizipation. Und ich muss sagen, die Reiterliche Vereinigung und der LSB Nordrhein-Westfalen haben wirklich wichtige Entscheidungen getroffen und auch vorbildliche Auswahlverfahren durchgeführt. Ich profitiere seit 2015 von der Zusammenarbeit und der Beratung mit dem bei meinem Amt gebildeten Betroffenenrat enorm. Die Sicht der Betroffenen ist für alle Entscheidungen, fachlichen und politischen Entscheidungen, für mich unwahrscheinlich wichtig. Das ist eine ganz wichtige Reflexionsebene für mich. Und wir haben gemeinsam viele Punkte durchgesetzt. Und ich glaube, dass wir, die Fachleute, vieles gar nicht so genau gesehen und erkannt hätten, wenn wir nicht im Dauerdiskurs mit Betroffenen wehren. Und deswegen kann ich nur der DOSB-Ebene, aber auch den Spitzenverbänden des Sports und den anderen Landessportbünden neben Nordrhein-Westfalen dringend empfehlen, sich der betroffenen Partizipation und der betroffenen Beteiligung zu öffnen. Sie werden davon auf jeden Fall profitieren.
Viele Betroffene, mit denen ich gesprochen habe, die sagen aber, wir wollen uns unter keinen Umständen an etwas beteiligen, was innerhalb der Sportstrukturen passiert. Da haben wir so viele negative Erfahrungen gemacht. Wir wollen nur etwas machen, was unabhängig ist. Können Sie das nachvollziehen?
Ich kann das nachvollziehen. Es ist für Betroffene, die Missbrauch im institutionellen Kontext, egal ob das Kirche, Sport, Schule ist, immer schwierig, sich intensiv mit interner der jeweiligen Institution, in der sie das Leid erlitten haben, auseinanderzusetzen. Und deswegen finde ich es gut und auch richtig, dass im Moment darüber diskutiert wird und es auf den Weg gebracht wird, dass es ein unabhängiges Zentrum für Safe Sport geben wird in Deutschland. Das ist ja auch von den Athleten Deutschland angeschoben worden. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich den Ampelkoalitionsvertrag gelesen habe der neuen Bundesregierung, dass man da von den drei Parteien eine ganz positive Formulierung zum Aufbau eines solchen unabhängigen Zentrums lesen konnte. Da kommt es natürlich jetzt auf die richtigen Weichenstellungen an. Da ist die Innenministerin jetzt in der Pflicht, aber auch die Bundesregierung, so meine Sicht auf insgesamt.
Jetzt sind wir eigentlich beim Thema Aufarbeitung angekommen. Es hat im Oktober 2020 ein sogenanntes Hearing Sport gegeben, der bei Ihrem Amt angesiedelten Aufarbeitungskommission. Da ging es darum, Geschichten Betroffener aus dem Sport zu hören, um daraus zu lernen und auch Konsequenzen zu ziehen. Das war eine öffentliche Veranstaltung, auf der auch drei Betroffene ihre Geschichte erzählt haben. Eine Betroffene aus dem Judo, eine aus dem Reitsport und auch die Fußballerin Nadine, mit der wir im Deutschlandfunk schon häufiger gesprochen haben. Sie waren auch vor Ort, Herr Röhrig. Was hat Sie da bei dieser Veranstaltung am meisten berührt oder auch beeindruckt?
Die Offenheit der Betroffenen, über das Erlebte zu sprechen. Und natürlich die Erschütterung über das, was ihnen passiert ist und dann der hilflose Umgang oder der überhaupt die Nichtreaktion des jeweiligen Vereins oder der jeweiligen Struktur, in der es zu den sexuellen Übergriffen und sexueller Gewalt gekommen ist. Es war ein sehr beeindruckendes Hearing und daraus ist dann ja auch gemeinsam mit Betroffenen sehr viel Doing entstanden, auch im Zusammenspiel mit dem BMI. Also das ist ganz wichtig, öffentliche Hearings und das Thema sozusagen in die Öffentlichkeit zu tragen, ist so wichtig. Und das war der positive Aspekt für mich an dem Tag, an dem das Hearing stattgefunden hat.
Man konnte wirklich so aus der beobachtenden Perspektive sagen, das hat etwas ausgelöst. Vor allem hat Athleten Deutschland, der Verein, die Athletenvertretung der Kadersportlerinnen und Sportler in Deutschland, die Idee eines Zentrums für Safe Sport ins Gespräch gebracht. Das soll so etwas sein, eine übergeordnete Instanz eigentlich, die sich mit dem Thema Gewalt generell im Sport auseinandersetzt. Da sollen Präventionskonzepte, Kinderschutzkonzepte überprüft werden. Da sollen Serviceleistungen wie juristische Beratung angeboten werden. Es sollen auch Regelwerke des Sports überprüft werden, geguckt werden, kann sanktioniert werden, wie kann ein Lizenzentzug vonstatten gehen. Es sollen auch Athletinnen und Athleten beraten werden. Das ist jetzt eigentlich der erste Punkt, der jetzt relativ schnell Gestalt annehmen soll, dass eine unabhängige Beratungsstelle installiert wird. Das war jetzt so ein Anstoß von außen. Wie wichtig ist das, dass der Sport von außen angestoßen wird oder dass, sagen wir mal, von außen, außerhalb der Sportstrukturen, dieses Thema jetzt in die Hand genommen und massiv vorangetrieben wird?
Also ich bin den Betroffenen sehr dankbar und den Athleten Deutschland sehr dankbar für ihr Engagement, dass sie so klar formuliert haben und dass sie auch diesen Handlungsdruck und jetzt auch den Handlungswillen nochmal gestärkt haben, derer, die jetzt zu Verbesserungen beitragen können. Ich bin froh, dass dann infolge des Hearings jetzt vom Innenministerium eine sogenannte Machbarkeitsstudie für dieses unabhängige Zentrum in Auftrag gegeben wurde. Das Ergebnis dieser Studie wird jetzt bald vorliegen. Und wenn dann die neue Bundesregierung so richtig in Action ist, wird es meines Erachtens darauf ankommen, dass da jetzt schnell auch tatsächlich eine solche Struktur gebaut wird. Ich weiß, dass das BMI im Moment auch dabei ist, eine unabhängige Anlaufstelle für den Bereich des Breitensports zu konzipieren, dass sich da Betroffene hinwenden können. Natürlich gibt es immer auch unser Hilfetelefon Missbrauch, an das sich Betroffene weiterhin wenden können. Für mich ist wichtig, dass die Aufarbeitung auf der Bundesebene noch gestärkt wird. Die öffentlichen Hearings sind wichtig, lösen Handlungen aus, aber mir wäre es wichtig, dass die Aufarbeitungskommission jetzt durch ein Gesetz des Deutschen Bundestages ermächtigt wird, das Recht eingeräumt bekommt, auch verantwortliche Institutionen anzuhören, Verbandsvertretungen vorzuladen und bei Nichterscheinen auch zu sanktionieren. Das möchte ich, dass das sich bezieht auf den Bereich der Diözesen und der Landeskirchen, aber auch auf die Vertretung von Sportvereinen oder Spitzenverbänden des Sports. Es muss da besser nachgehakt werden und wir müssen aus dem Bereich der Freiwilligkeit herauskommen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wirklich Untersuchungsteams zu den einzelnen Tatkontexten eingerichtet wird. Da geht es weniger um die Feststellung der Strafbarkeit eines Täters als oder einer Täterin, sondern vielmehr auch um den Umgang der Institutionen mit dem Fall, mit dem Verdacht, mit den Betroffenen. Und da muss geschaut werden, ob Vertuschung stattgefunden hat, um daraus für die Zukunft zu lernen. Das ist wichtig für die Genugtuung und die Anerkennung des Leids von Betroffenen. Und ich hoffe sehr, dass jetzt in den nächsten Wochen der Startschuss für eine gesetzliche Grundlage meines bisherigen Amtes, aber auch der Aufarbeitungskommission geschaffen wird, um hier auch insgesamt den Missbrauch im institutionellen Kontext, im Sport, im kirchlichen Bereich, im schulischen Bereich besser zu bekämpfen.
Der organisierte Sport hat ja nach dem Hearing auch gesagt, wir wollen uns um das Thema Aufarbeitung verstärkt kümmern. Bis dahin hatte man eigentlich ausschließlich auf Prävention gesetzt und in die Geschichte, in die eigene Geschichte von sexualisierter Gewalt überhaupt noch nicht reingeschaut. Dann hat es lange gedauert, bis da was losgegangen ist im Sport und jetzt soll es beginnen. Bis zum Jahresende 2022 soll ein Leitfaden vorgelegt werden, wie denn der Sport aufarbeiten kann. Und das soll dann an die Mitgliedsorganisationen verteilt werden. Die Aufarbeitungskommission, Ihre Aufarbeitungskommission, über die wir jetzt schon gesprochen haben, die hat schon längst einen Handlungsleitfaden vorgelegt, wie Aufarbeitung Ihrer Ansicht nach funktionieren kann und sollte. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie hören, ja, der Sport möchte jetzt für seine Aufarbeitung nochmal einen neuen Leitfaden vorlegen und das soll jetzt ein Jahr dauern?
Ja, ich setze mich vielleicht kritisch auseinander mit der Frage, ob es ein Jahr dauern soll. Also man kann sicherlich auch da schneller arbeiten, vor allen Dingen, weil die Aufarbeitungskommission ja wirklich eine gute Empfehlung vorgelegt hat. Aber die Aufarbeitungskommission hat allgemeine Empfehlungen vorgelegt, die übersetzt werden müssen auf die jeweilige Struktur und hier konkret. Und das ist die Aufgabe jetzt dieses Projekts beim DOSB, das auf den Bereich des Sportes hin zu übersetzen und zu konkretisieren. Den Weg finde ich richtig. Wichtig ist für mich, dass in diesem Dialog und in der Konzeption wirklich Betroffene aus dem Bereich Athleten Deutschland, aber auch weitere Betroffene dort intensiv beteiligt werden. Und wenn es ein bisschen schneller geht, im Sport wollen wir ja immer, wenn es ums Laufen und Schwimmen geht, auch möglichst schnell ans Ziel kommen, dann wäre mir das hier in dem Bereich auch wichtig. Wobei es muss alles gut durchdacht werden und es gilt hier Qualität auch vor Schnelligkeit.
Bei diesem Projekt, bei diesem Aufarbeitungsprojekt, was der Deutsche Olympische Sportbund vorgestellt hat, da gab es aber einen Punkt, der da lautete Intervention und Wiedergutmachung, also Entschädigung, wenn man Betroffene überhaupt entschädigen kann für das Leid, was ihnen widerfahren ist. Diese Punkte sind von vornherein ausgeschlossen. Wie viel ist denn ein Aufarbeitungskonzept überhaupt wert, wenn diese zentralen Punkte gar kein Bestandteil davon sind?
Also ich bin der Meinung, dass im Bereich der Aufarbeitung immer ohne Scheuklappen gearbeitet werden muss. Und Dinge auszugrenzen, beispielsweise Entschädigungs- oder Anerkennungszahlung von vornherein auszugrenzen, ist meines Erachtens nicht richtig. Bei der Aufarbeitung geht es natürlich nicht nur um Entschädigungszahlungen, sondern auch um die Verfehlungen insgesamt im organisatorischen Kontext und von einzelnen Verantwortungsträgern. Da sollte der DOSB auch nochmal die Arbeit, vielleicht den Arbeitsauftrag auch erweitern. Ich setze da jetzt auch ein bisschen auf den neuen Vorstand des DOSB, auch auf Thomas Weikert, um hier doch gegenüber den Betroffenen eine sehr viel offenere Position zu haben, als die vielleicht bisher vertreten wurde.
Der Deutsche Olympische Sportbund hat Anfang Dezember ein neues Präsidium gewählt und aus dem alten sind lauter neue Köpfe, neue Personen in dem Präsidium. Haben Sie da schon Kontakt gehabt, wenn Sie den Namen Thomas Weikert jetzt nennen?
Ich habe bisher noch keinen Kontakt gehabt, weil ich ja eigentlich dabei bin, aus dem Amt auszuscheiden. Und ich bin mir aber ganz sicher, dass einer der ersten Briefe, die meine Nachfolge schreiben wird, Richtung Frankfurt gehen und sicherlich den Adressaten Deutschen Olympischen Sportbund und auch den Präsidenten Herrn Weikert haben werden.
Wenn wir noch mal zu dem Hearing kommen im Oktober 2020. Da gab es eine überraschende Ankündigung, nämlich die, dass der Sport wieder in das auch bei Ihnen oder beim Familienministerium angesiedelte ergänzende Hilfesystem einzahlen wird. Bis 2016 hatte der organisierte Sport dort schon mal Zahlungen geleistet. Die kommen Betroffenen zugute, wenn sie denn Anträge stellen. Da können sie Sachleistungen draus beziehen, wie zum Beispiel Therapien. 2016 hatte der Sport die Zahlungen eingestellt. Und dann hat bei dem Hearing die damalige Vizepräsidentin Petra Zschoppe angekündigt, wir werden da wieder einsteigen. Bis heute ist das nicht passiert. Wie bewerten Sie das, wenn solche wichtigen Dinge groß angekündigt, aber nicht umgesetzt werden?
Also in meinem Themenfeld, im Bereich der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt und seiner Folgen, ist es ganz, ganz wichtig, dass Verantwortliche dann, wenn sie eine Ankündigung machen, auch die Umsetzung schon mitgedacht haben. Und ich war damals auch überrascht im Oktober 2020 und habe mich aber auch sehr gefreut, dass die Vizepräsidentin diese Ankündigung formuliert hat. Und mir wäre es natürlich sehr lieb gewesen, wenn dann auch es schnell zu der Umsetzung gekommen wäre. Inzwischen habe ich die Information, dass der DOSB sich mit dem Familienministerium zu einer sogenannten Übergangslösung geeinigt hat. Es soll wohl so sein, dass die antragstellenden Personen inzwischen informiert sind, dass der DOSB die entsprechenden Bewilligungen nach den jeweiligen Kriterien, soweit der Sportbezug unstreitig ist, übernehmen will. Und ich weiß, dass, und da werde ich jetzt auch ein bisschen drauf achten noch, dass im ersten Quartal diesen Jahres eine neue Verhandlungsrunde zur Struktur des Fonds und der Beteiligung an dem von Ihnen eben beschriebenen Fonds vorgenommen wird und dass da sich auch die Geschäftsführung des DOSB dran beteiligen wird.
Sie haben diese Vereinbarung angesprochen. Die gibt es seit November, die Vereinbarung des Familienministeriums mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Da geht es um das, ich sag mal in Anführungsstrichen, Abarbeiten von Altanträgen. Also es sind, nachdem der Deutsche Olympische Sportbund 2016 die Zahlungen eingestellt hat, sind dennoch Anträge von Betroffenen eingegangen. Das sind 26, hat mir das Bundesfamilienministerium auf Anfrage mitgeteilt. Diese Anträge liegen da jetzt teilweise seit 5 Jahren auf Eis und sollen jetzt abgearbeitet werden. Sie hören das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Johannes Wilhelm Röhrig. Herr Röhrig, ein großer Skandal von sexuellem Missbrauch im Sport in Deutschland ist bisher nicht bekannt geworden. Sie haben das auch gerade schon erwähnt. Im englischen Fußball dagegen haben sich 800 Betroffene gemeldet. Im US-Turnen mehr als 300 Betroffene. Das scheint so, als ob Betroffene im Sport in Deutschland sich noch nicht gefunden haben oder als Einzelkämpfende unterwegs sind. Wie sehen Sie das?
Also einmal würde ich sagen, es ist für Betroffene von sexualisierter Gewalt im Sport, im Sportverein oder im Leistungssport sehr, sehr schwer, überhaupt über das zu sprechen, was ihnen da an sexualisierter Gewalt angetan wird. Man muss immer sicherlich auch auf die Lebensphasen der Athletinnen und Athleten schauen. Wenn es gerade darum geht, aus dem Breitensport in den Leistungssport zu kommen, würde man natürlich dann, wenn man darüber spricht, und ich glaube, das ist ein großes Problem für alle, seine sportlichen Ambitionen auch schon gleich begraben können, weil viele davor Angst haben, dass ihnen nicht geglaubt wird und dass sie dann die notwendige Unterstützung verlieren. Ein Zusammenschluss von Betroffenen, auch von älteren Betroffenen im Bereich des Sports, so wie wir im kirchlichen Bereich das sehen, gibt es tatsächlich so noch nicht, wobei Athleten Deutschland jedenfalls ja der interpersonellen Gewalt im Sport insgesamt den Kampf angesagt haben. Und den Ansatz finde ich auch gar nicht falsch, sondern richtig. Man muss nur schauen, dass sich niemand um das Thema der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt herumdrückt in Zukunft. Das ist wichtig.
Im Rückblick auf 10 Jahre im Amt, im Zusammenhang mit Sport, was hätten Sie da vielleicht mehr machen können und müssen? Und was hätten Sie mit dem Wissen von heute vielleicht auch anders gemacht?
Also ich hätte gerne erreicht, dass wir eine große Initiative »Kein Raum für Missbrauch im Sport« durchsetzen. Und zwar nicht nur in den Landessportbünden, sondern auch in den jeweiligen Spitzenverbänden. Ich hätte mir so erhofft, dass die Spitzenverbände sich den Kampf gegen Missbrauch noch sehr viel stärker auf die Fahne schreiben und dass sie mit den in den jeweiligen Sportarten ja doch hoch verehrten Idolen für Schutz und Hilfe auch werben. Wer hat denn so viele anerkannte Idole wie der Sport beispielsweise? Und ich hatte mich damals so gefreut, als Niklas Höfler vom FC Freiburg sich damals hingestellt hat und als Fußballprofi seine Prominenz genutzt hat, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Und da hat mir natürlich auch eine lautstarke Unterstützung des DFB gefehlt beispielsweise. Der hätte das noch sehr viel stärker unterstützen müssen. Also die Zurückhaltung gegenüber dem Thema, die hätte ich gerne gebrochen. Ich habe mir da zum Teil wirklich die Zähne ausgebissen, kann ich Ihnen sagen. Aber jetzt muss weitergearbeitet werden und meine Nachfolge wird da sicherlich einen Schwerpunkt in dem Bereich setzen. Und wir dürfen den Sport nicht aus der Pflicht lassen. Junge Athletinnen und Athleten müssen im Sport viel besser geschützt werden und das ist die Aufgabe der nächsten Jahre.
Wie fällt denn nach 10 Jahren Ihre Bilanz aus zum Thema Kinderschutz im Sport und Aufarbeitung?
Also wir haben Türen geöffnet. Wir sind auch einige Schritte gelaufen. Wir sind auch über die Anfangsphase hinweg, auch sicherlich unterstützt durch die Safe Sport Studie, unterstützt durch die wichtige Arbeit der Aufarbeitungskommission. Aber wir müssen jetzt in die Köpfe der Funktionäre noch sehr viel stärker, und die müssen selbst einen sehr viel stärkeren Handlungsdruck pro Schutz und für Aufarbeitung entwickeln. Das muss zum Qualitätsstandard eines wertebasierten Sports werden.
Und was muss Ihre Nachfolge in Bezug auf den Sport jetzt als Dringendstes in Angriff nehmen und umsetzen?
Ja, mit dem BMI und also mit dem Innenministerium und gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, mit der Sportjugend, dieses unabhängige Zentrum Safe Sport in die Welt setzen, dass da gearbeitet werden kann. Wir brauchen diese Anlaufstellen auch für den Breitensport, und da wird sich eine ganze Agenda dran anknüpfen und halt eine mit Rechten ausgestattete Aufarbeitung, die Anhörungs- und Vorladungsrechte beinhaltet, sodass Missstände im Sport oder verweigerte Prävention, verweigerte Aufarbeitung auch dann tatsächlich analysiert und untersucht werden können.
Das war das Sportgespräch im Deutschlandfunk mit Andrea Schildke und Johannes Wilhelm Röhrig. Er ist der scheidende, unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, kurz UBSKM. Und Sie können das Gespräch nachhören unter www.deutschlandfunk.de/sport oder als Podcast.